Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Die NATO sieht im Kosovo-Konflikt Bewegung auf jugoslawischer Seite. Sie erwartet aber von Präsident Milosevic sichtbare Zeichen eines Einlenkens. Ohne dieses Entgegenkommen werde es bei den Luftangriffen bleiben, sagte NATO-Sprecher Shea heute in Brüssel. Als Mindestbedingungen nannte er den nachprüfbaren Rückzug serbischer Einheiten aus dem Kosovo und eine persönliche Erklärung von Milosevic zur Annahme der Forderungen der G8-Länder. Dies müsse ohne Vorbehalte und ohne Verhandlungen geschehen. Die Luftflotte der NATO nutzte das gute Wetter, um heute erneut verstärkt Angriffe zu fliegen.
Allein seit Samstagabend wurden von der Allianz 309 Bombenangriffe geflogen. 85 weitere Attacken richteten sich gegen die jugoslawische Luftabwehr. Dumpfe Explosionen zeigten an, dass militärische Ziele im Kosovo wie Munitionsdepots und Materiallager im Visier der Kampfflieger standen. In der südserbischen Stadt Niš wurde die größte Tabakfabrik des Landes in Brand geschossen. Ein Ehepaar fand dabei den Tod, ein Kind wurde schwer verletzt. Angriffsziele waren nach NATO-Angaben Kasernen der serbischen Sonderpolizei in Prizren und Pristina, Fabriken, die als Militärkasernen benutzt worden seien, sowie wichtige Verkehrsverbindungen. Bei einem Angriff auf eine Brücke nahe der Stadt Varvarin heute Mittag seien nach jugoslawischen Angaben mindestens 11 Menschen ums Leben gekommen. Auch Anlagen in der Umgebung Belgrads wurden bombardiert. Dort lagen der Militärflugplatz Batajnica und der Industriebezirk Rakovica erneut unter Feuer. Nahe dem Ort Morina kamen heute etwa 500 Männer aus dem Kosovo nach Albanien. Viele von ihnen konnten sich wegen Durst und Erschöpfung kaum auf den Beinen halten. Sie waren in serbischen Lagern in Vustri und Kosovska Mitrovica festgehalten worden. Die Männer berichteten, dass sie von serbischen Wachen misshandelt worden seien.
Die Bundeswehr hat zum ersten Mal seit Beginn des Kosovo-Einsatzes ein Todesopfer zu beklagen. Heute Morgen verunglückte ein Transportpanzer in Albanien. Ein Sanitätssoldat kam ums Leben, ein weiterer wurde schwer, ein dritter leicht verletzt. Wie der Generalinspekteur der Bundeswehr von Kirchbach bekannt gab, war der Panzer vom Typ Fuchs in einem Konvoi auf dem Weg von Durres ins Landesinnere. Auf einer Brücke kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die FDP unterstützt weiterhin den NATO-Kurs im Kosovo-Konflikt. Zum Abschluss ihres Parteitages in Bremen forderte die Mehrheit der Liberalen, den militärischen Druck auf Präsident Milosevic aufrechtzuerhalten und zugleich die diplomatischen Bemühungen für eine Lösung zu verstärken. Als Konsequenz aus dem Balkankonflikt müsse die Osterweiterung der Europäischen Union vorangetrieben werden. Die Einbindung der Staaten sei die beste Garantie für Stabilität in Europa.
Die Abstimmung am Ende war eindeutig. Mit großer Mehrheit billigten die Delegierten den Leitantrag des Bundesvorstands. Das heißt, grundsätzlich unterstützt die FDP die Luftangriffe der NATO. Den Einsatz von Bodentruppen lehnen die Liberalen dagegen ab. Davor hatten die Delegierten 3 Stunden lang zum Teil äußerst kontrovers diskutiert. Während die jungen Liberalen für eine Feuerpause plädierten, forderte eine Gruppe von mehr als 50 Delegierten, den Einsatz von Bodentruppen nicht länger auszuschließen.
Welches Signal geben wir eigentlich an einen menschenrechtsverletzenden Kriegsverbrecher wie Milosevic, wenn wir sagen, wir drohen dir, aber wir setzen keine Bodentruppen ein? Wo ist denn die Glaubwürdigkeit der Strategie der NATO, wenn das letzte Mittel ausgeschlossen wird von vornherein?
Eine militärische Lösung, der sich die Parteispitze nicht anschließen wollte. Vor allem die Vermittlerrolle Russlands verbiete eine militärische Eskalation.
Wenn Bodentruppen kämen, bin ich tief davon überzeugt, dass die Duma die derzeitige Exekutive zu Waffenlieferungen zwingen würde und Russland wahrscheinlich aus der Vermittlungsaktion aussteigen müsste.
Zum Abschluss des Parteitags noch einmal heftige Kritik an Rot-Grün. Helmut Hausmann, Spitzenkandidat der FDP bei der Europawahl, machte die Bundesregierung für die Schwäche des Euro verantwortlich.
Die Sozialisten schwächen den Euro. Sie lassen mehr Verschuldung zu. Sie verweigern strukturelle Reformen und sie erhöhen damit den Abstand zur boomenden amerikanischen Wirtschaft.
Für die FDP wird die Europawahl eine echte Bewährungsprobe. Noch sehen die Umfragen die Liberalen deutlich unter 5%.
Für den designierten Präsidenten der Bundesbank, Welticke, hat die derzeitige Schwäche des Euro mehrere Ursachen. Ein Grund sei die unterschiedliche konjunkturelle Entwicklung in den USA und in Europa. Hinzu komme der Kosovo-Krieg und die Erlaubnis für Italien, das Haushaltsdefizit auszuweiten. Welticke betonte gegenüber der Welt am Sonntag, dieses Beispiel dürfe in Europa nicht Schule machen. Insgesamt zeigte er sich jedoch davon überzeugt, dass sich der Außenwert der gemeinsamen Währung wieder erholt.
Mit einem Europafest hat die CDU heute in Köln den Wahlkampf-Endspurt um den Einzug in das Europäische Parlament eingeläutet. Gefeiert von rund 5000 Anhängern rief der frühere Bundeskanzler Helmut Kohl zu hoher Wahlbeteiligung am 13. Juni auf. Europa brauche Schlagkraft und müsse in der Lage sein, eigenständig Frieden und Sicherheit zu gewährleisten. Der CDU-Vorsitzende Schäuble warf der rot-grünen Bundesregierung Versagen in der Europapolitik vor.
Im Streit um die Gesundheitsreform will sich Bundesministerin Fischer um einen sachlichen Dialog bemühen. In den nächsten Tagen soll es Gespräche mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung geben. Fischer hatte zuvor die Vereinigung aufgefordert, nicht Stimmung gegen die Reformpläne zu machen. Ihre Aufgabe sei vielmehr, die Regeln umzusetzen. Die Ministerin warf den Ärzten zugleich vor, durch unnötiges Verschreiben von Arzneimitteln bewusst eine Kostenexplosion zu verursachen. Ärztevertreter reagierten auf die Kritik mit Empörung und forderten eine Entschuldigung. In einer Woche wird in Bremen eine neue Bürgerschaft gewählt. Es ist die zweite Landtagswahl nach dem Bonner Regierungswechsel. Um die Stimmen der 510.000 wahlberechtigten Bürger bewerben sich 9 Parteien.
Wenn in Bremen Wahlkampf ist, kommt der Bürgermeister meist mit dem Fahrrad zu Terminen. Henning Scherf ist seit 4 Jahren Bürgermeister einer großen Koalition. Sein Hauptziel ist die Sanierung der verschuldeten Hansestadt. 15 Milliarden Mark Schulden sind noch abzubauen. Sein verlässlicher Partner dabei ist die CDU, angeführt von Bürgermeister Hartmut Perschau. Freie Bahn für Zukunftsprojekte und für Wirtschaftsansiedlung, das ist das gemeinsame Ziel von Christ und Sozialdemokraten.
Lasst uns das nicht in so einer lächerlichen Koalitionseitelkeit mit Schwarz-Peter aufteilen, sowas Dummes. Das ist eine Gesamtveranstaltung. Ich werde doch nicht bei einem Erfolg sagen, das war der und das war der. Das waren wir zusammen.
Diese Erfolge sehen die Grünen ganz anders. Sie kritisieren die Flächen- und Industriepolitik der Großen Koalition. Die zweite Oppositionspartei, Arbeit für Bremen, geht Klinken putzen und muss trotzdem um den Einzug in die Bürgerschaft bangen. 1995 hatte sie auf Anhieb stolze 10% erzielt. Wenig Chancen haben wohl auch die Liberalen. Sie wollen mit den Christdemokraten regieren, aber die haben sich schon auf die SPD festgelegt und auf den Konsens mit Scherf.
Wenn er den Frieden mit mir halten will, dann muss er CDU-Politik durchsetzen. Und das macht er mit mir seit einigen Jahren.
Nur eines könnte dem Bremer Bürgermeister und Werder-Fan Henning Scharf gefährlich werden. Wenn die jüngste Umfrage recht behält, bekäme er die absolute Mehrheit. Die Sanierungskoalition mit der CDU wäre nicht mehr möglich.
Neuer Präsident der Slowakei wird Rudolf Schuster. Er setzte sich in der Stichwahl gegen den früheren Regierungschef Mečiar durch. Schuster sagte nach seiner Wahl, dass er sich für die Mitgliedschaft der Slowakei in der Europäischen Union einsetzen wolle. Das Amt des Präsidenten ist weitgehend auf repräsentative Aufgaben beschränkt. An der ersten Direktwahl des Präsidenten nahmen 75% der Wahlberechtigten teil.
Erleichterung bei Rudolf Schuster. Mit 57% lag Kosices Bürgermeister deutlicher vorn als erwartet. 65 Jahre, karpatendeutscher Herkunft und das beliebteste Stadtoberhaupt der Slowakei. Politische Stationen Schusters unter den Kommunisten im Zentralkomitee nach 89 Parlamentspräsident.
Jetzt kommen die schweren Aufgaben. Zuerst das Volk zusammenzubringen. Wir sind geteilt auf 2 Teile, wie Sie wissen. Und meine Aufgabe ist, die nächsten 4 Jahre oder 5 Jahre die Leute wieder zusammenzubringen.
Wladimir Mečiar gestern bei der Wahl. Der umstrittene Ex-Premier tauchte heute in der Stunde der Niederlage wieder einmal ab. Dennoch, 43% sind ein Resultat, das Mečiars Position als Oppositionsführer stärkt. Zufriedenheit beim Regierungschef. Für Mikuláš Zurinda soll der Staatspräsident Schuster zum wichtigsten Verbündeten auf dem Weg in die Europäische Union werden. Die Präsidentenwahl ist eine Bestätigung für den Europakurs der neuen Slowakei. Das entscheidende Signal für das Ausland. Regierungschef wie Präsident aber wissen, wichtigste Aufgabe ist die Überwindung der Wirtschaftskrise. Die grassierende Arbeitslosigkeit von fast 20% bietet sozialen Sprengstoff, der der Opposition, also Mecha, in die Hände spielen könnte.
Bei dem Brand im Tauerntunnel sind möglicherweise 5 Menschen ums Leben gekommen. Bereits gestern stand der Tod eines Deutschen fest. Heute wurden 4 Personen als vermisst gemeldet. Etwa 50 Menschen wurden durch das Feuer verletzt, 30 von ihnen kommen aus Deutschland. Die Flammen konnten gestern Abend nach 15 Stunden gelöscht werden. Morgen werden die Ermittlungen zur Brandursache beginnen.
Ein eher ruhiger Sonntag liegt hinter den Einsatzkräften am Tauerntunnel mit viel Warten. Denn in die Röhre vorzudringen wird immer gefährlicher. Die Betonwände sind porös. 15 Tonnen schwere Deckenteile stürzen herab. Ernstzunehmende Vermisstenmeldungen liegen der Einsatzleitung jetzt vor. Ein junger Mann aus Kärnten ist nicht zu Hause angekommen. Ein Mann aus Griechenland vermisst seinen Bruder. Ein Bekannter übersetzt.
Der Bruder ist als Beifahrer dabei gewesen. Und sie haben es gegenseitig. Es brennt, wir müssen raus. Und der Bruder ist als erster rausgegangen und dann dem LKW-Fahrer selbst, weil er seine Papiere noch mitretten wollte.
Die Einsatzleitung hat bisher keine weiteren Toten im Tunnel gefunden, will dies für die nächsten Tage aber nicht ausschließen. Fest steht, dass 24 Autos total ausgebrannt sind, darunter auch 2 Lebendviehtransporter. Der österreichische Bundeskanzler Viktor Klima hat heute Morgen den Unglücksort besucht und sprach von einem Inferno.
Ich glaube, dass es auf jeden Fall wichtig ist, dass wir für ganz Europa feststellen, wie wir mit solchen Baustellen in einem einröhrigen Tunnel umgehen. Erstens, zweitens, wie wir mit Gefahrgut in solchen Tunneln umgehen.
Klima will zukünftig Geld für Infrastrukturmaßnahmen in erster Linie in Sicherheit investieren. Das könnte auf den Neubau einer zweiten Röhre hindeuten. Der Tauerntunnel bleibt noch für mindestens 3 Monate gesperrt.
Die Gewerkschaften HBV und DAG haben alle Pläne zur Verlängerung der Ladenschlusszeiten vehement abgelehnt. In Sachsen dürfen Geschäfte in touristischen Zentren künftig auch am Wochenende bis in die Abendstunden öffnen. Für Berlin gibt es ähnliche Pläne. Die Gewerkschaften kündigten an, mit allen Mitteln gegen solch eine schleichende Abschaffung des Ladenschlussgesetzes vorzugehen. Eine Verlängerung der Öffnungszeiten sei mittelstandsfeindlich. Davon würden nur die Konzerne profitieren. In der Formel 1 gab es heute für McLaren-Mercedes einen Doppelsieg. Weltmeister Mika Häkkinen gewann den Großen Preis von Spanien in Barcelona vor seinem Teamkollegen David Coulthard. Platz 3 belegte Ferrari-Pilot Michael Schumacher, der in der Gesamtwertung weiterführt.
Wie in Monte Carlo vor 14 Tagen fiel auch heute die Entscheidung beim Start. Souveräne Leistung der beiden Silberpfeile. Michael Schumacher dahinter eingeklemmt. Keine Chance, an Häkkinen anzuschließen. Und eine Auseinandersetzung um Platz 3 mit Jacques Villeneuve. Die Entscheidung um diesen 3. Platz hinter Coulthard und Häkkinen fiel beim Boxenstopp vorne Jacques Villeneuve. Deutlich langsamer als der Ferrari mit Michael Schumacher. Das Aus für Heinz-Harald Frenzen mit Getriebeproblemen in der 37. Runde und der 2. Saisonsieg für Mika Häkkinen.
Jetzt kommen eher wieder Strecken, die uns, glaube ich, ein bisschen besser liegen sollten. Und somit kann man positiv in die nächste Zeit hineinblicken.
5. Platz für Ralf Schumacher in der WM-Wertung führt Michael weiter mit 6 Zählern vor Häkkinen.
Jan Ullrich im Pech. Der Tour de France-Sieger von 1997 ist auf der Deutschland-Tour 30 Kilometer vor dem Ziel gestürzt. In voller Fahrt hatte er das Rad seines Vordermanns berührt. Der 25-Jährige wurde mit einer blutenden Kopfwunde und Verletzungen an der Schulter in ein Krankenhaus gebracht, später aber wieder entlassen. Ulrich trug bei dem Sturz keinen Helm. Auch der Spitzenreiter Rolf Aldag stürzte heute. Diagnose: Ellenbogenfraktur.
Beim Tennisturnier in Paris hat Steffi Graf das Viertelfinale erreicht. Sie gewann heute gegen die Russin Anna Kournikova in 2 Sätzen. Graf trifft nun auf die Amerikanerin Lindsay Davenport, die Jennifer Capriati ausschaltete.
Bauarbeiten 386 Kilometer über der Erde. Die Discovery-Astronautin Jernigan und ihr Kollege Barry haben nach einem 8-stündigen Einsatz im All einen ausfahrbaren Kran an die internationale Raumstation montiert. Die Arbeiten dauerten 2 Stunden länger als erwartet und auch danach waren die Astronauten noch hoch motiviert. Ihr wollt uns doch nicht sagen, dass alles schon vorbei ist, funkte Barry seinen Kollegen, als er zur Discovery zurückschwebte.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Montag, den 31. Mai.
Tief Ulf lenkt zusammen mit einem Hoch, das von England kommt, kühle Nordseeluft nach Deutschland. Und die drängt die feuchtwarme Mittelmeerluft morgen weiter nach Süden. Dort, wo diese beiden Luftmassen aufeinandertreffen, wird es wieder kräftig krachen. In der Nacht reicht das gewittrige Wolkenband vom Rheinland bis zur Ostsee. Morgen Vormittag ziehen die Wolken mit Blitz und Donner Richtung Alpen. Im Norden klart der Himmel schon wieder auf. Gegen Nachmittag und Abend lassen die Regenschauer auch im Süden langsam nach. Meist schwacher Wind aus nördlicher Richtung. Wenn's gewittert, wird es stürmisch. Im Norden sinkt das Quecksilber heute Nacht unter 10 Grad, sonst 12 bis 17 Grad. Auch morgen bleibt es an den Küsten mit 16 Grad frisch, im übrigen Land 20 bis 28 Grad. Am Dienstag viel Sonnenschein und etwas wärmer. Ab Mittwoch muss besonders im Westen und Süden wieder mit mehr Gewittern gerechnet werden, die am Donnerstag das ganze Land überziehen.